Der Predigtext steht im Exodus im 2. Mose, Kapitel 33, Vers 17b bis 33. So zumindest nach der Perikope. Ich lese mal den gesamten Vers 17 wenigstens dazu. Bin allerdings noch in der Genesis. Ja, kommt in den besten Familien vor. Der Herr sprach zu Mose: Was du jetzt geredet hast, will ich auch tun. Denn du hast Gnade vor meinen Augen gefunden und ich kenne dich mit Namen. Er aber sprach: So lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er sprach: Ich will vor deinem Angesicht alle meine Güte vorübergehen lassen und will ausrufen des Herrn Namen vor dir. Wem ich aber gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wes ich mich erbarme, des erbarme ich mich. Und sprach weiter: Mein Angesicht kannst du nicht sehen. Denn kein Mensch wird sehen, der mich sieht, wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter: Siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels stehen. Wenn denn nun meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in der Felskluft lassen stehen. Und meine Hand soll ob dir halten, bis ich vorübergehe. Meine Hand soll dich beschirmen, bis ich vorübergehe. Und wenn ich meine Hand von dir tue, wirst du mir hinten nachsehen. Aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Das ist die Lutherbibel aus dem Jahr 1911. Ich weiß nicht, wo meine andere Bibel ist. Deswegen habe ich einen noch etwas vermodernisiert. Die Sprache verändert sich ja im Laufe der Zeit, ebenso wie die Schrift. Ja. Das Thema dieses Gottesdienstes ist die Herrlichkeit Gottes. Das Erste, was mir dazu eingefallen ist, als ich das gelesen habe, ist, dass ich gläubig wurde mit 14, das war 1982, jetzt könnt ihr mal rechnen, wie alt ich bin. Und da kam die Pfingstbewegung nach Preetz. Preetz ist bei Kiel, Kiel ist bei Hamburg. Ich sage das nochmal so, also ein bisschen nördlicher noch. Aus Wolfenbüttel kam sie übrigens. Das ist in Niedersachsen. Ja, nee, von Hannover. Und da gab es Anbetungslieder. Und da ging es ständig um die Herrlichkeit. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Bei näherer Beschäftigung mit diesem Text habe ich mir dann doch die Frage gestellt, ob die Pfingstbewegung und auch ich seinerzeit, ich habe voller Inbrunst diese Lieder gesungen und singe sie eigentlich auch bis heute. Also manchmal, wenn ich so, ich bitte jetzt nicht weiter sagen unbedingt, aber ach, die werden ja hier auf MP3 oder so, ne? Das kann jeder hören. Jedenfalls, wenn ich so für mich durch den Wald laufe und anfange zu singen, dann kann es gut sein, dass ich aus 1982 alte Anbetungslieder habe und da geht es dann auch um die Herrlichkeit Gottes und ich singe sie voller Inbrunst und es ist ein wunderbares Gefühl. Hierum geht es leider nur sehr bedingt in diesem Text. Sorry Leute. Das Problem ist, wir sprechen hier wirklich von der Herrlichkeit Gottes. Um diesen Text zu verstehen, ihr kennt mich ja mittlerweile ein bisschen, muss man wissen, worum es da eigentlich geht. Dieser Text steht zwischen, und zwar direkt zwischen, Mose geht auf den Berg, bleibt ein bisschen zu lange weg für sein ungeduldiges Volk, soll mit den 10 Geboten wiederkommen, kommt auch mit den 10 Geboten wieder. In der Zwischenzeit hat Aaron, sein Bruder und zweiter Mann im Staate, nichts Besseres zu tun gehabt, als dem Druck des Volkes nachzugeben und ein goldenes Kalb, um das sie dann alle getanzt sind, aufzubauen. Als ich beruflich etwas erfolgreicher wurde, sagte ein guter Freund von mir, der wusste, dass ich Christ bin, na Roger, du bist ja auch so ein Thesaus, goldene Kalb geworden. Die Folgegeschichte kennen wir, die Bestrafung Israels, ein völliger Neubeginn. Mose stellt ein Zelt abseits der sonstigen Zeltstadt, wo die Wolke Gottes, auch daran erinnern sich vielleicht einige noch, zumindest die mal Kinderstunde gehabt haben, Feuersäule, Wolke, also Gott in Person oder nicht in Person, aber sehr, sehr materialisiert, zieht vor dem Volk Israel her, ruht bei diesem Offenbarungszelt, wie es genannt wurde, das Zelt Gottes. Hier findet auch die Unterhaltung statt, die wir haben. Und direkt im Anschluss an diese Unterhaltung bekommt Mose den Auftrag, die 10 Gebote nochmal aufzuschreiben. Also die zweite Chance für das Volk Israel. Nun gibt es einen Menschen, der mittlerweile sehr alt ist, der war mal Professor für Rechtsgeschichte. Und wenn der über diesen Text predigen dürfte, dann würden seine Augen leuchten und er würde etwas davon erzählen, wie das mosaische Gesetz das erste abstrakte Gesetz der Weltgeschichte ist und die archaischen Gesetze davor abgelöst hat. Dass das eine Revolution war, dass hier ein Kulturschritt gegangen wurde, der im Mittelalter zum Beispiel rückgängig gemacht wurde, aber das ist das und nicht das römische Gesetz. Das muss man mal ganz deutlich sagen. In erster Linie ist es das mosaische Gesetz, natürlich nicht nur die 10 Gebote, sondern all das, was da noch mit zusammenhängt. Das, was unseren Kulturkreis bestimmt, nicht nur, dass das Volk Israel den Monotheismus begründet hat, ja, also alle anderen Hochkulturen, wir sprechen hier also von wirklich hochstehenden Kulturen, architektonisch, philosophisch, religiös, juristisch, geisteswissenschaftlich, auch zum Teil naturwissenschaftlich, nicht nur zum Teil, sondern auch naturwissenschaftlich, die kannten keinen Monotheismus und die kannten auch kein abstraktes Gesetz. Die kannten nicht, du sollst nicht töten. Sondern die kannten, wenn du einen Mann im Krieg tötest, wirst du nicht bestraft. Wenn du einen Mann außerhalb des Krieges tötest, der dir gerade ein Pferd geklaut hat, dann wirst du bestraft mit Hand abhacken oder mit Todesstrafe durch dies und das. Also ganz, ganz genau wurden diese Dinge aufgeführt. Und wenn das in einem solchen Katalog nicht drin war, dann gab es eben auch keine Strafe. Das war die Vorstellung davon, wie man etwas bestrafen musste. Dieses abstrakte Gesetz, dass man einfach hier 10 Gebote hat, oder für uns ist das ganz normal. Ja? Wir sind damit aufgewachsen, schon seit Jahrhunderten sind wir damit aufgewachsen. Das hat das Volk Israel erfunden. Und das ist mit Verlaub, so zumindest mein Bruder, der auch Althistoriker ist, wohl der Hauptgrund dieser Wissensvorsprung, warum die jüdische Gemeinde auch im Römischen Reich, bei den Griechen und auch danach immer so einen massiven Einfluss hatte. Das sind die Begründer auch letztlich der jüdischen, der römischen Denke. Das war auch ein abstraktes Gesetz. Aber das erste Gesetz, was sich dann durchgesetzt hat von so einem kleinen Volk, einem Nomadenvolk, was kurz davor stand, ausgelöscht zu werden, die hatten es noch nicht mal ins gelobte Land geschafft, als dieses Gesetz gegründet wurde. Dieser kleine Kern von Menschen, vielleicht ein paar hunderttausend, mehr waren das nicht, hat die moderne Zivilisation letztlich begründet. Zumindest sage ich das mal so als Jurist. Denn wir Juristen denken ja immer vom Gesetz her. Also die modernen Ordnungen, so wie wir sie kennen, kommen daher. Wir sprechen von der Herrlichkeit Gottes, dann sollten wir berücksichtigen, in welchem Kontext Mose danach fragt, Gottes Angesicht zu sehen, seine Herrlichkeit zu sehen. Das war eine Sondersituation. Ich habe mich vorhin mit Miriam unterhalten, als ich eigentlich hätte meditieren sollen, Entschuldigung, über Schindlers Liste ging es. Und sie sagte, ja, das ging also darum, Miriam sagte, ja, mit Altes Testament, mit Gott reden und so. Sie hat es ja auch so ein bisschen thematisiert. Und dann sagte sie, ja, aber es gab dann Leute, die haben Engel gesehen. Die haben in Schindler einen Engel gesehen, im KZ. Auch das war eine Sondersituation. Um die Frage Mose nach der Herrlichkeit Gottes zu verstehen, müssen wir leider verstehen, wenn du jetzt gerade gut in deinem Job bist und du hast genug Geld und du hast auch keine Eheprobleme und deine Kinder sind auch noch gesund, wird es für dich etwas schwierig sein zu verstehen, worum es da ging bei Mose. Soll ich mal so ein bisschen, geht das? Weil ich erlebe Gott auch immer gemäß der Situation, in der ich mich befinde. Anders geht das nicht. Und in Situationen des Umbruchs, der Unsicherheit, der Reise erlebe ich Gott naturgemäß anders. In Situationen des Krieges, der Furcht, der Angst, des Leides erlebe ich Gott naturgemäß anders, habe andere Erkenntnisse, auch andere Erkenntnisbedürfnisse als in Zeiten des Friedens. Beide sind wichtig. Es gibt hier keine Gewichtung. Um zu verstehen, was Mose getrieben hat, etwas zu tun, was tödlich ist. Mose wollte von Gott etwas, was tödlich war. Muss man den Kontext verstehen. Gut, soviel zum Thema Einleitung. Um weiter zu verstehen, was das mit der Bitte Mose nach der Herrlichkeit Gottes und auch mit der Herrlichkeit Gottes auf sich hat, müssen wir uns fragen, was treibt den Mose? Um zu verstehen, was den Mose treibt, müssen wir eine Stufe weitergehen und fragen, wer ist das eigentlich, Mose? Eigentlich ist es verwunderlich, dass Führungsseminare heutzutage nicht alle sich an Mose ein Beispiel nehmen. Von Mose wird gesagt, er war der gelassenste Mensch der Welt. Es wird auch von ihm gesagt, dass er wahnsinnig weise war. Mose ist einer, der ein Nachfolger dieses störrischen Volkes aufgebaut hat, den Josua. Helmut Kohl hätte gut daran getan, das zu tun. oder Gerhard Schröder oder Obama oder so, also eigentlich alle, die wir so kennen, große Politiker. Der war weise. Das Volk hörte auf Mose. Der hatte definitiv Führungskraft. Mose wird einige Zeilen vor dieser Geschichte, die ich erzähle, als Freund Gottes beschrieben, mit dem Gott von Angesicht zu Angesicht redete übrigens. Insofern ist das mit dem Angesicht in diesen Geschichten auch immer noch sehr differenziert zu betrachten. Mose ist der, den Gott seinen Freund nannte und von dem Gott sagte, ich habe dich bei deinem Namen genannt. Ich erkenne dich. Du hast Gnade vor meinen Augen gefunden. Mose, das war ohne Zweifel jemand ganz Besonderes. Aber Mose, das war auch der, der wahnsinnig impulsiv war, ein paar Jahre früher. Und in seiner Impulsivität nicht davor zurückgeschreckt ist, einen zugegebenermaßen brutalen Aufseher des jüdischen Volkes in Ägypten zu töten. Fertig. Hat das Herz auf dem rechten Fleck, aber das war nicht wirklich weise. Hat auch dazu geführt, dass er erstmal fliehen musste. Sonst wäre er nämlich selber umgebracht worden, Prinz hin oder her. Mose, das ist der, der mit Gott gerungen hat und gesagt hat, ich bin Stotterer. Ich kann noch nicht mal reden. Wie willst du mich zum Führer eines Volkes machen? Da gehört doch Charisma zu. Und Gott sagt, okay, dann stellen wir dir Aaron an die Seite. Jetzt mein Sohn hier. Also, dann stellen wir dir Aaron an die Seite. Der kann ja reden. Das war allerdings der dann auch das mit dem goldenen Kalb und so. Das Selbstbild von Mose zumindest, vielleicht auch nicht nur sein Selbstbild, war, dass er nicht besonders selbstbewusst war. Dass er nicht besonders toll war. Auf der anderen Seite war Mose der, der in Ägypten den Zaubererwettstreit gewonnen hat. Und zwar in mehrfachen Stufen. Das heißt, man kann wohl nicht sagen, dass Mose, es wäre jetzt ja schön, wenn ich das sagen könnte, das war so ein ganz unbegabter Mensch. Das kann man nicht sagen. Er hatte auch eine hervorragende Ausbildung. Die beste Ausbildung der seinerzeitigen Zeit. Bei dem mächtigsten Volk, das war Ägypten, als Prinz, so eine Ausbildung, das ist also Harvard genossen. Da war auch Begabung. Aber das, was aus Mose das gemacht hat, den Freund Gottes und den gelassensten Menschen der Welt, das war nicht seine Begabung. Zum Teil ist aus ihm etwas geworden, was er ursprünglich noch nicht mal war. Gelassen ist nicht jemand, der im Zorn einen Aufseher umbringt. So jemand ist nicht gelassen. Jemand, der im Zorn einen Aufseher umbringt, ist auch nicht in der Lage, ein Volk Israel durch 40 Jahre durch die Wüste zu führen. Denn ein Volk Israel und nicht nur ein Volk Israel findet es nicht besonders witzig, wenn es nur einmal am Tag Manna kriegt und keine Vorräte anlegen darf. Dann wird man kirre, insbesondere die Mütter mit Kindern. Wenn die nicht mal für nächsten Tag was anlegen dürfen. Aber das war die Situation, in der Mose führen durfte, nicht nur. Und 40 Jahre sind eine sehr lange Zeit. Da passieren unglaublich viele Dinge. Dazu wäre der junge Mose nicht in der Lage gewesen. Das, was aus Mose geworden war, hatte aus meiner Sicht also nichts damit zu tun, dass wir es hier mit einer Überfigur zu tun haben, einem jemandem, der besonders toll war. Er war sicherlich begabt, auch anders begabt als andere. Aber ob er begabter war zur Führung als der Pharao oder sonstige Führer von anderen Ländern, ich wage das zu bezweifeln. Das, was aus Mose geworden ist, glaube ich, hängt fast ausschließlich mit seiner Entscheidung zusammen. Hängt damit zusammen, dass Mose in den entscheidenden Punkten seines Lebens, mein Vater, ein alter Baptist, würde sagen, gehorsam war. Dass er sich entschieden hat, dass er mutig genug war, das Unmögliche zu versuchen. Ich meine, wir sprechen hier von Sachen, die ein anständiger Psychologe schon durchaus hinterfragen würde. Nicht? Also ich führe mein Land aus Ägypten hinaus und dann kommt da also eine ganze Armada von Streitwagen und klar, da wird wird der Fluss geteilt. Eine ungewöhnliche Entscheidung. Und man kann, wenn man den Exodus mal so liest, kann man eine hinter die andere hängen. Mose ist maximales Risiko gegangen im Vertrauen darauf, dass der Ruf, den er von Gott erhalten hat, und das war der brennende Busch, dass dieser Ruf stimmt. Und hat sich ausschließlich auf seine Antenne verlassen, Gott gegenüber. Das war eine Entscheidung. Da steckt die Behauptung hinter, und die werde ich jetzt nicht weiter zu beweisen versuchen, dass jeder von uns eine solche Antenne hat. Ich habe eine Antenne, das heißt, ich kann schon spüren, was Gott möchte mit mir. Entscheiden muss ich mich selber. Und wenn ich etwas aus Angst tue oder meiner Angst nachgebe, in der Regel die falsche Entscheidung. Wenn ich Gott folge, wenn ich dieser Antenne folge, hat das immer was mit Mut zu tun. Fast immer. Das zeigt uns die Mose-Geschichte sehr, sehr deutlich. Und ich bin überzeugt, dass Mose zu der Zeit, als er mit Gott so redete, viele, viele Entscheidungen getroffen hat und diese auch nicht wieder vergessen hatte. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere das kennt. Ich habe mal mit 20 ein Wunder erlebt. Das klingt leider nicht mehr nach in mir. Miriam hat vorhin gesagt, wollen wir das nicht alle Gott ein bisschen besser kennenlernen, ein bisschen näher und so weiter und so fort. Die Frage ist, nützt das was? Meine Taufpatin Hertha Stumm, eine alte, weise Frau, die den Krieg noch erlebt hatte, die sagte zu mir, ja, und ich habe diesen Freund und der kam aus dem Krieg zurück und war gläubig geworden. Es gab diese Situation, wo es ihm so dreckig ging und alle um ihn herum sind gestorben und gesagt hat, Herr, hilf mir hier raus, ich will dir an dich glauben. Und er hat überlebt und er wurde gläubig. Nur, dass dieser Glaube 20 Jahre später nicht mehr vorhanden war, weil es keinen Krieg mehr gab, weil dieser Glaube nicht über 20 Jahre trägt. Der muss jeden Tag wieder neu sich entscheiden. Das ist eine Beziehung. Der Mose, der erinnerte sich vielleicht sogar noch sehr deutlich an den Dornbusch, aber auch nur deswegen, der auch schon 40 Jahre her war, aber auch nur deswegen, weil es viele Dornbüsche in seinem Leben gegeben hatte und der immer wieder diese Dornbusch-Erfahrung gemacht hat, immer wieder diese Erfahrung der Nähe Gottes gemacht hat und zwar da, wo es wirklich drauf ankam, ohne Halteseil. Und das prägt und verändert. Ich will ein ganz, ganz kleines Beispiel nur nennen, was wirklich ein kleines Beispiel ist. Als ich im Studium war, gab es immer so Seminare da. Und dann stand da der Professor, der alles schon wusste, und der hat dann uns alles Mögliche erzählt, was wir noch nicht wussten. Und dann hat er Fragen gestellt. Und wir waren dann so 30, 40, 50 Leute. Und dann hattest du die Wahl. Konntest nicht zuhören? Schlecht. Du konntest zuhören und die Frage für dich beantworten und vielleicht war sie sogar richtig. Oder du konntest zuhören, die Frage für dich beantworten, den Finger heben und drankommen und das dann sagen. Wenn das falsch war, war das vielleicht ziemlich peinlich. Aber es war ein entscheidender Unterschied, ob du den Finger gehoben hast und es gesagt hast und es war richtig oder ob du es nur gedacht hast. Es war ein ganz entscheidender Unterschied, weil du dich nach vorne getraut hast damit, weil du dich getraut hast in die Öffentlichkeit mit dieser Entscheidung. Du sagst, ich stehe dazu. Und ich stehe auch dazu, dass ich vielleicht dafür ausgelacht werde, weil ich was komplett Blödes gesagt habe. Weil ich mich als dumm oute oder sowas. Das war der entscheidende Unterschied. Das war auch der Grund, warum ungefähr von 50 nur 5 Finger hochgingen, obwohl wahrscheinlich 20 oder 25 die richtige Antwort wussten. Das ist so ein ganz kleines Beispiel, einfach um mal ein Verständnis dafür zu wecken, was das bedeutet, dass ich diese Antennen nutze und dann auch etwas damit tue, dass ich auf die Reise gehe. Das ist, glaube ich, der Mose, von dem wir hier reden. Zurück zu der Frage, was treibt den Mose, die Herrlichkeit Gottes sehen zu wollen? Zum einen, das habe ich vorhin schon gesagt, ich glaube nicht, dass Mose diese Frage früher gestellt hätte. Israel befand sich am Scheideweg nach dem Desaster mit den 10 Geboten. Die Reise war fast zu Ende. Wir befinden uns hier am Ende des Lebens des Mose. Josua übernahm und es ging dann los, dass wirklich ins gelobte Land eingebrochen wurde, anders kann man es ja nicht sagen. Wichtiger als das aber ist, ich mache da zwei Elemente aus. Das eine hört sich jetzt nicht besonders respektvoll an, aber ich glaube, Mose konnte den Hals nicht vollkriegen. Mose war mittlerweile so weit, dass er Gott sehr nahe war und das ist wie wenn du frisch verliebt bist. Da willst du auch immer nichts anderes, als bei deinem Liebsten oder deiner Liebsten zu sein. Das ändert sich dann ja irgendwann so ein bisschen. Da kommen auch die anderen Bedürfnisse wieder. Aber das war so ein Sehen. Ich möchte Gott noch näher sein. vielleicht war auch Unsicherheit dabei. Wäre so ein bisschen verwunderlich, nicht? Wie gesagt, Offenbarungszelt, Gottes Wolke, direkte Kommunikation zwischen Mose und Gott. Unsicherheit, ist das wirklich der Gott? Das wohl nicht. Aber Unsicherheit, wie geht es weiter auf dieser Reise? Als die Wiedervereinigung kam, wurden die westdeutschen Politiker sehr gescholten für die vielen Fehler, die da gemacht wurden. Und es wurde dann unisono, meines Erachtens völlig zu Recht, gesagt, ja, wir haben aber auch keine Vorlage gehabt. Leute, wir haben hier eine Situation des Umbruchs gehabt, wo es um 20 Millionen Menschen auf der einen und um 60 Millionen auf der anderen ging. Und wir mussten das irgendwie jetzt mal zusammenbringen. Wir hatten keine Teilung, wo wir uns dran orientieren konnten. Wir hatten keine Vorbilder. So war das bei Mose auch. Es gab da niemanden, auf den er sich stützen konnte. Es gab niemanden, den er fragen konnte. Kein Menschen, kein Seelsorger, kein Coach, kein Mentor, kein Supervisor, was wir alles für schöne Begriffe dafür haben. Hatte nur Gott. Mose war ganz oben. Die Luft ist ziemlich dünn da ganz oben. Und da gab es nur noch ihn und Gott. Und ich glaube, da war Unsicherheit dabei, trotz der Nähe zu Gott. Da war Unsicherheit. Er war ein Mensch. Aber ich glaube, das Sehnen Mose, die Herrlichkeit Gottes zu sehen, also da noch näher dran zu sein, gerade in dieser Unsicherheit, überwog. Ja. Und was ist jetzt die Herrlichkeit Gottes? Und Gott sagt, bevor er die Bitte von Mose beantwortet, und dann beantwortet sie eigentlich abschlägig, diese Bitte, du hast Gnade vor meinen Augen gefunden, ich kenne dich, ich habe dich erkannt. Ich kenne dich mit Namen. So. Um das mit der Herrlichkeit zu verstehen, oder die zwei Facetten, die zwei Seiten der Medaille der Herrlichkeit zu verstehen, muss man, glaube ich, eins vorweg sagen, und zwar, Gott wird mir nur so viel seiner Herrlichkeit zumuten, wie ich auch ertragen kann. Und das ist Gnade. Das mit Mose, ich kenne deinen Namen, ist ein Synonym dafür. Wir kennen das ja von Adam und Eva. Und Adam erkannte sein Weib und sie wurde schwanger. Ein sehr inniges Erkennen, ich will es mal so sagen. Wenn Gott zu Mose sagt, ich kenne dich mit deinem Namen, dann heißt das, dass da eine sehr, sehr innige Beziehung zwischen Gott und Mose ist. Dass Gott Mose schon ziemlich viel von seiner Persönlichkeit zumuten konnte. Ich glaube, ich habe das mindestens schon 10-mal hier gesagt. Sündenerkenntnis ist Gnade. Ich glaube, ich habe es noch nie elaboriert. Was ich damit meine, ist Folgendes. Wenn Gott es zulässt, dass ich mich so sehe, wie er mich sieht, dann würde ich mal sagen, ist da vielleicht viel Potenzial, aber auch viel schief. Sehr, sehr viel schief. Paulus sagt ja dazu, denn wir ermangeln alle des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollen. Da gibt es keinen, das Gute, das ich tun will, tue ich nicht. Das Böse, aber das ich nicht tun will, das tue ich. Wenn Gott es zulässt, dass ich Sündenerkenntnis habe, also wie es wirklich um mich bestellt ist, der ich mich vielleicht eigentlich ganz toll finde und morgens aufwache und finde, ach, du bist schon auf einem guten Weg. Aus Gottes Sicht. Und wo Gott mich eigentlich hinhaben will und wo ich aber bin, nämlich von hier nach da so. Und ich dachte, wir sind schon vielleicht da. Daran kann man auch zerbrechen. Ja, also so dieses erstmal die Sünde erkennen und so weiter, das ist Quatsch. Sondern wenn ich von Gott zu mir selbst geführt werde, das ist schmerzhaft, sehr schmerzhaft, aber das ist Gnade. Und das braucht auch eine Zeit, bis ich dieses Schwarzbrot, wie Paulus das sagt, auch ertragen kann. Gott wird mich von seiner Herrlichkeit nur so viel sehen lassen, wie ich ertragen kann. Wenn ich aber Gott nahe sein will, dann heißt das, dass ich Gott immer purer kennenlernen möchte. Und Gott setzt dir eine Grenze. Er sagt, du kannst mich nicht vollständig pur kennenlernen. Das ist zu viel für dich. Du stirbst. Also wer von uns blind werden will, schönes, starkes Teleskop, einmal die Sonne halten. 2 Minuten. Funktioniert immer. Wer mal so ein ganz tolles, ungewöhnliches Erlebnis haben will, 10 Minuten nackt in Alaska hinstellen. Macht sonst keiner. Ist wirklich einmalig. Es ist nicht so, dass dieses Tödliche von Dingen, die ganz ungewöhnlich, vielleicht auch ganz ungewöhnlich schön und so weiter sind, etwas ist, was für uns jetzt völlig überraschend wäre. Der Mensch ist der Mensch, auch zum Beispiel Marianengraben, 11.000 Meter Tiefe, würde mich reizen. Was gibt's da? Und da gibt's Lebewesen, die können diesem Wasserdruck standhalten. Die leben da unten. Ich kann da überlegen, wenn ich in einer, ich weiß nicht wie viel Meter Stahl dann um mich rum sind, die den Druck aushalten, Glocke sitze und atmen kann. Mehr als 3 Minuten schafft der Mensch nicht, ohne Luft unter Wasser. Und dann auch, also ich schaffe noch nicht mal so viel. Das heißt, wir kennen das. Es gibt Dinge, die wir erleben, gerne erleben können würden. Fliegen zum Beispiel. Geht auch nur eine ganz kurze Weile gut. Ist aber ein ganz besonderes Erlebnis. Zumindest, wenn ich jetzt nicht einen Fallschirm dabei habe oder so. Sondern einfach mal so aus ein paar tausend Meter Höhe aus dem Flugzeug springe. Ich weiß nicht, vielleicht hat jemand von euch mal Flugträume gehabt. Ich habe die gehabt. Das ist ein Psychologe als Kind. Da konnte ich mit Schwimmen, mit Brustschwimmbewegung fliegen. Das war super. Ich bin aufgedacht, das willst du auch in echt können. War ganz super, das hätte ich gern gewollt. Ich habe es aber zum Glück nicht ausprobiert. Im Traum hatte ich mich auf dem Dach vor eines Hauses gestellt und ich habe es dann aber nicht ausprobiert zum Glück. Also so weit war ich schon mit 12 oder 10, ich weiß nicht, dass ich das schon dann trennen konnte immerhin. Andere Sachen, da war ich nicht so schnell. Aber was ich sagen will ist, diese Herrlichkeit, nach dem Wortstamm heißt es schwer sein, bedeutungsvoll sein. Diese Herrlichkeit, das heißt, es ist etwas ganz Besonderes. Etwas Extremes. Und dieses Extreme, danach sehnen wir uns. Definitiv. Aber wir können es eben nur bedingt ertragen. Denn die Herrlichkeit ist nicht nur gut, sondern sie ist schrecklich schön. Gott nimmt Mose in seinem Bedürfnis ernst. Er sagt ihm zwar, also mein Angesicht kannst du nicht sehen. Aber er sagt ihm, okay, du willst mir noch näher sein, dann wollen wir das mal tun. Und er gibt eine Reihenfolge vor. Ich werde meine Güte an dir vorbeiziehen lassen. Auch Mose hatte schon mal dieselbe Vorstellung wie ich und die Pfingstler 1982. Ja? Ich singe so ein Anbetungslied und es erfüllt mich, es verändert auch etwas. Es ist einfach nur schön. Ich fühle mich Gott einfach nur nah. Und Gott lässt seine Güte an Mose vorbeiziehen. Und das ist, glaube ich, das, was Mose vielleicht auch weitgehend als Herrlichkeit gemeint hat. Aber dann sagt Gott so, und du willst noch mehr gut. Ich werde dich in einen engen Raum stellen, in eine Felsspalte stellen. Kräftig. Die kann auch bei Erschütterung nicht so leicht untergehen. Und dann werde ich vorüberziehen und ich werde auch dein Auge beschirmen. Und dann werde ich mit meiner Herrlichkeit, mit dem Eigentlichen, was du sehen willst, an dir vorüberziehen. Und ich glaube, das hat etwas mit Schrecken und mit Leid zu tun. Dieser Aspekt der Herrlichkeit Gottes ist nichts Schönes. Höchstens etwas schrecklich Schönes. Aber der hat etwas vielleicht mit der Schönheit eines Atombombenpilzes zu tun. Oder der Erhabenheit. Der ist einfach nur schrecklich. Es gibt einen Ausleger hierzu, der gesagt hat, wenn wir dieses mit der Herrlichkeit Gottes und dem Rücken Gottes verstehen wollen, dann müssen wir das eigentlich anhand des Leides verstehen wollen. Ausschließlich anhand des Leides. Und er erzählt die Geschichte einer Frau, die ein Kind hat, das sie mit 7 Jahren an Lungenentzündung verloren hat. Eine alte Frau. Vor dem Zweiten Weltkrieg. Und wochenlang hat sie um das Leben dieses Kindes gerungen und konnte es nicht halten. Im Krieg hat diese Frau dann ihren Mann verloren. Ihren Sohn hat sie aufgezogen und der lebt weit, weit weg und sie hat kaum noch Kontakt zu ihm. Und sie ist über 80. Und der Ausleger sagte, wenn du die Herrlichkeit Gottes verstehen willst, dann musst du diese Geschichte verstehen. Warum? Warum lässt Gott das zu? Das ist die Frage. Was soll das? Was hat das überhaupt mit Gott zu tun? Gibt es überhaupt einen Gott in sowas? Die Frau selber sagt, ich will keinen Moment meines Lebens missen. Ich genieße mein Leben so, wie es jetzt ist. Und ich glaube, dass viele Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe und die gut waren für mich, die mich haben überleben lassen, die mich haben leben lassen, die mich haben selbstständig werden lassen, die mich haben weiterkommen lassen, so gar nicht möglich gewesen wären, wenn ich nicht diese unergründlich harten Schicksalsschläge hätte erleben müssen. So sah die Frau das selbst. Deswegen kann ich es auch hier so weiter sagen. Ich weiß nicht, ob ich in einer solchen Situation das sagen würde. Sie ist gewachsen daran. Mein Vater hat mir mal die Geschichte eines Rabbis erzählt, dem ein jungscher Reporter nach dem Zweiten Weltkrieg aus dem KZ kommend, gesagt hat, und, kann man denn nach all dem noch an Gott glauben? Und der Rabbi hat gesagt, wie könnte ich jetzt nicht an Gott glauben? Wie könnte ich das KZ-Leid ertragen ohne Gott? Das wäre sinnlos. Dann wäre das sinnlos. Adler hat seine Psychologie darauf gegründet. Die, die zugrunde gegangen sind, die sind zugrunde gegangen oder die zugrunde gehen an Schicksalsschlägen, sind die, die an der Warum-Frage zugrunde gehen. Warum lässt Gott das zu? Warum ich? Warum muss mir das passieren? Die, die weiterkommen, die den Rücken Gottes sehen, das sind die, die Wozu-Frage stellen. Wozu ist das gut? Wozu soll das führen? Wozu soll mich das führen? Gott hat dem Mose einiges zugemutet. Er hat ihn in die Enge gestellt. Er hat ihn, ich weiß nicht, wie das gelaufen ist, ich war ja nicht dabei, aber das ist das, was ich glaube. Er hat ihm eine Rohheit sehen lassen, auch eine rohe Kraft sehen lassen, spüren lassen, immerhin spüren lassen, die eigentlich kaum erträglich war. Und dann hat er die Hand von ihm weggenommen, als es wieder ging, und dann hat er Gott gesehen darin. Durch das Schreckliche, durch die Verzweiflung hindurch, hat er dann den Vorbeiziehen, nicht nur, dass es vorbei war, auch diese Endlichkeit der Enge, die Endlichkeit des Schreckens, die Endlichkeit der Angst, das ist ein Aspekt davon. Mehr noch, er sah dann das, was da vorbeizog. Er sah dann, es ist eingefasst, es ist endlich und es gibt etwas darüber hinaus, was weiterzieht. Und ich kann weitergehen. Und direkt im Anschluss daran, als er diese Lektion gelernt hat, als er Gott nochmal ein solches Stück näher gekommen ist, sagt Gott so, und jetzt schreibst du die 10 Gebote nochmal auf. Da war Mose soweit, den zweiten Versuch so wagen und durchziehen zu können, dass es dann auch funktionierte. Amen.